Wer möchte schon mit Hiob tauschen? Draußen ist es heute vom Wetter her eigentlich der Situation im Kirchenjahr auch angemessen. Wenn wir in diese Schlussetappe gehen, dann bildet sich tatsächlich Natur auch im Kirchenjahr ein Stück weit ab, dieses Vergehen. Also jetzt sind ja die Farben draußen wirklich weitestgehend verschwunden. Das spürt man jetzt einfach auch, wenn man draußen unterwegs ist. Heute ist ja Volkstrauertag. In Tannentrüben wird da jetzt in Erinnerung an die Opfer der vergangenen Kriege und auch der gegenwärtigen ein Kranz niedergelegt und heute Nachmittag ab 1 Uhr auch am Reisachfriedhof oben. Leid ist leider etwas, was zu unserer Welt dazugehört. Wir wären ansonsten im Paradies, wenn es nicht so wäre. Und es gibt eine Figur in der Bibel, die steht quasi als Personifizierung von Leidenserfahrungen. Und ihr Name ist Hiob. Ich habe in der Vorbereitung für diese Predigt nachgedacht, ob ich einen Hiob kenne. Ich glaube, ich habe inzwischen tausende von Schülerinnen und Schülern gehabt. Kein einziger Schüler hieß Hiob. Kein Konfirmand heißt Hiob. Ich kenne definitiv keinen lebenden Mann, der so heißt. Wir haben gestern Abend kurz darüber nachgedacht und hat jemand gesagt, ja, vielleicht, weil es ein alter Name ist, aber die alten Namen haben ja momentan ganz schwer Konjunktur. Also Mädels heißen Lea und Sarah und auch bei den Jungs kommen ganz schöne alte Namen wie Josef und ähnliche wieder. Also mit dem Hiob, das muss irgendwie sowas ganz Besonderes auf sich haben. Und mir fällt beim Namen Hiob als erstes ein Begriff ein, und zwar die Hiobsbotschaft. Eine Hiobsbotschaft ist nie eine gute Nachricht. Das ist auch keine, die sich irgendwo so im Mittelfeld der Emotionen bewegt, sondern Hiobsbotschaften sind Hämmer. Nachrichten, wo wir irgendwie denken, das kann jetzt einfach nicht stimmen. Ich wach gleich auf und merke, es ist nicht wahr. Sowas ist eine Hiobsbotschaft, eine schlimme Nachricht, die für immer mit diesem Namen verbunden ist. Wer möchte schon mit Hiob tauschen? Am Anfang seiner Geschichte würdet ihr mit dem total gern tauschen. Der hat nämlich ungefähr so viel Geld wie heute Bill Gates oder andere, die schwerst reich waren. Also er wird beschrieben in diesem uralten Text, 4000 Jahre, denkt man, ist diese Erzählung alt, also vorisraelitische Zeit sogar noch. Da wird dieser Hiob beschrieben als einer, der alles hat. Gigantische Viehbestände, Eselinnen, Kamele, Ziegen und Schafe sowieso, Kühe, alles en masse. Die Hirten, die sich um die Tiere kümmern, also einen, wir würden heute sagen, einen Betrieb, der top läuft. Richtig gut aufgestellt. Auch familiär läuft es bei ihm hervorragend. Er hat 7 Söhne. 7 ist in der Bibel immer so das Zeichen der Vollkommenheit. Also Jungs in Hülle und Fülle, ganz wichtig. Er hat auch ein paar Mädels, 3 Töchter. Und der Gipfel, er ist selber offensichtlich eine hoch beeindruckende Persönlichkeit. Gott ist ihm wichtig. Also er ist nicht nur wirtschaftlich enorm erfolgreich und um sich die Großfamilie, sondern er scheint auch noch menschlich eine wirklich beeindruckende Figur zu sein. So ein Mr. Perfect. Wer möchte schon mit Hiob tauschen? Also in der Phase seines Lebens, die Evi nicht. Wenn es an nichts fehlt, wer sich in allem sicher sein kann und sagen kann, ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Ich denke schon, dass sich das gut angefühlt hat für den Hiob. Aber seltsamerweise ist das in der Überlieferung gar nicht das, was bei uns hängen bleibt, sondern bei uns bleibt hängen eine erste Welle von Leidenserfahrung, die über den Hiob wegschwappt. Der kriegt ein paar Hiobsbotschaften von einigen seiner Angestellten überbracht. Der erste kommt und sagt, die Kamele, tut mir leid, Hiob, die ganze Herde gibt's nicht mehr. Die sind alle tot, die Tiere. Die nächsten werden in räuberischen Übergriffen gestohlen. Immer kommen dabei auch Menschen zu Schaden. Und so Stück für Stück, Teil für Teil, verliert der Hiob das, was ihn wirtschaftlich abgesichert hat, mehr als abgesichert. Ein Stück nach dem anderen bricht weg. Bis am Ende materiell praktisch nichts mehr da ist. Ich weiß nicht, wie es euch ginge, wenn ihr sagt, naja, ich habe meinem Bankberater einigermaßen vertraut, ich habe so eine wirtschaftliche Absicherung getroffen, bisschen Edelmetall, ein paar Aktien, eine Wohnung irgendwo, fühlt sich einfach gut an, keine Angst haben zu müssen, wovon man morgen lebt oder dann, wenn man mal nicht mehr arbeitet. Wenn das alles wegbrechen würde, die Aktie rauscht in den Keller und erholt sich nicht mehr, der Goldpreis verfällt sonst wohin, die Immobilie geht bei einer Gasexplosion in die Luft, alles bricht weg. Wärt ihr in der Lage zu sagen, nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter, nackt gehe ich wieder von hier fort, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, ich will ihn preisen, was immer er tut. Hiob war dazu in der Lage, es war alles weg, nichts mehr da. Nackt kam ich aus dem Schoß der Mutter, nackt gehe ich wieder von hier fort. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Ich will ihn preisen, was immer er tut. Schon vorbildlich, oder? Sehr souverän zu sagen, Gott gegeben. Dieser Vers wird bei jeder jüdischen Beerdigung, bei jeder, laut vorgetragen. Wir haben uns letzten Lichtblick intensiv mit unseren Glaubensgeschwistern befasst. Wir warten auch noch auf die Zusage eines Gastes für ein offenes Gespräch. Und es ist für mich berührend, dass das ganz fest angesichts des Todes dazugehört. Diese Erkenntnis, ich komme als kleines, blutverschmiertes, vielleicht noch ein bisschen käseschmieriges Bündelchen auf die Welt. Da ist nichts um mich rum. Und selbst wenn ich mal mit einem schicken Kostüm oder einem gut sitzenden Anzug im Sarg liegen sollte, eigentlich hat mein letztes Hemd keine Taschen. Und was in die Erde sinkt oder in den Ofen des Krematoriums geschoben wird, das vergeht vollkommen. Es bleibt nichts Materielles. Ja, da war der Hiob dazu in der Lage, so zu reden. Es ist aber noch nicht Schluss. Es kommt die nächste Leidenswelle. Es wird ihm das genommen, was er am meisten liebt, seine Kinder. Die sind, so wird erzählt, in einem Haus zusammen, die feiern alle miteinander. Und dieses Haus stürzt ein und begräbt sie alle ohne Ausnahme unter sich und sie sterben. Und schlussendlich befällt den Hiob noch ein Ekzem von der Stirn bis zu den Zehen, ein juckender Ausschlag. Es muss unerträglich sein. Er sitzt in der Asche und kratzt sich mit einer Glasscherbe, so wird es geschildert. Nichts bleibt ihm außer das nackte Leben. Diese Erzählung ist so stilisiert, dass Satan und Gott sozusagen mit diesem Hiob in der Mitte, ich würde fast sagen, eine Art Spiel spielen. Satan sagt, du bist für Hiob nur von Bedeutung, weil es dir hervorragend geht. Wenn dir heute was fehlen würde, dann sähe das ganz anders aus. Und dann sagt Gott, nein, du darfst den Hiob auf die Probe stellen. Du darfst ihn nochmal auf die Probe stellen, nochmal, nochmal. Nur eins darfst du ihm nicht nehmen. Du darfst ihm nicht das Leben nehmen. Das Leben bleibt ihm. Ich finde es eine ganz harte Vorstellung. Das ist auch ein Weltbild, das uns heute fremd ist, dass die Welt sozusagen aufgeteilt ist in zwei Hälften. Da gibt es den Satan mit seinem Machtbereich und dann gibt es Gott. Das ist dieses ganz alte Denken und da steht irgendwo dieser Hiob dazwischen. Und alles, was am Schluss dann bleibt, ist ein sich kratzender, von blutenden Schweren überzogener Mann, der nichts mehr hat. Und seine Frau sagt nur zu ihm: Und jetzt hältst du an diesem Gott immer noch fest? Ich würde mal sagen, du verabschiedest dich. Du verabschiedest dich von dem. Da ist doch nichts. Da gibt es doch kein Halten, keine Verbindung, keine Beziehung mehr. Dann kommen vier Freunde ins Spiel. Einer nach dem anderen, zunächst die älteren Herren mit Lebenserfahrung. Und der erste sagt: Also Hiob, wenn ich dich so sehe, da muss es in deiner Vergangenheit ein paar Dinge gegeben haben, die waren nicht okay. Sonst säßest du jetzt nicht so da, wie du da sitzt. Das ist ja furchtbar. Der nächste sagt: Hiob, und wenn es in deiner Lebensgeschichte nicht war, das, was sozusagen dein Elend jetzt verursacht, dann waren es deine Vorfahren, deine Eltern, deine Großeltern. Wer weiß? Der dritte analysiert auch nochmal. Aber nichts von dem, was die ihm wahrscheinlich aus einem wirklich gut gemeinten Impuls heraus sagen, hilft ihm weiter. Es sind Ratschläge. Er, der Jüngste, ganz zum Schluss, bringt in seinem Denken den Hiob mit seiner jugendlichen Sicht auch nicht weiter. Es ist einfach so ein Endpunkt. Und dann fängt Hiob an, mit Gott zu reden. Ich lese aus der guten Nachricht für dich, wer sich von euch ermutigt sieht, die Bibel selber in die Hand zu nehmen, bei Luther unendlich schwer zu verstehen, weil es nicht nur ein alter Text, sondern ein alter Text in alter Sprache ist. Zwei Barrieren. Ich mache euch Mut, nehmt eine jüngere Übersetzung, weil zumindest von den Ausdrücken her eröffnet sich uns dann der Text und erschließt er sich. Was ist der Mensch? Von einer Frau geboren. Sein Leben ist nur kurz, doch voller Unrast. Wie eine Blume blüht er und verwelkt, so wie ein Schatten ist er plötzlich fort. Und trotzdem lässt du ihn nicht aus den Augen, du ziehst ihn vor Gericht, du verurteilst ihn. Du musst doch wissen, Herr, dass er unrein ist, dass niemals etwas Reines von ihm ausgeht. Im Voraus setzt du fest, Gott, wie alt er wird. Auf Tag und Monat hast du es beschlossen. Du selbst bestimmst die Grenzen seines Lebens. Er kann und darf sie niemals überschreiten. Darum blick weg von ihm. Lass ihn in Ruhe und gönne ihm sein bisschen Lebensfreude. Verbirg mich doch dort unten bei den Toten. Versteck mich, bis dein Zorn vorüber ist. Bestimme doch, wie lange ich warten muss, bis du mir deine Güte wieder zeigst. Du würdest rufen, ich dir Antwort geben. Du würdest wieder Freude an mir haben und daran denken, dass ich dein Geschöpf bin. Du würdest alle meine Schritte zählen, doch keine Liste meiner Sünden führen. Für immer würdest du die Schuld verschließen. Du decktest alle meine Fehler zu. Das ist Hiob. Von seiner Größe finde ich es schon noch was zu spüren, von dieser Persönlichkeit mit diesem Bescheidenen. Was ist der Mensch, was bin ich, die mich meine Mutter auf die Welt gebracht hat? Ich weiß, dass mein Leben, auch wenn es lang dauert, ein Wimpernschlag in Weltgeschehen ist, nicht mehr. Und so wie ich es um mich herum sehe, wie Blumen hochwachsen, aufblühen, welk werden und am Schluss verdorren. So geht's mit mir, Herr. Das weiß ich. Bin mir dessen bewusst. Nicht irgendwie überheblich oder großspurig. Und trotzdem lässt du mich nicht aus den Augen. Herr, du ziehst mich vor Gericht. Du verurteilst mich. da kommt so ein bisschen was wie Zorn auf. Das ist eine andere Stimmung als diese sich einordnen ins große Ganze. Eine leise Wut beginnt da hochzuköcheln. Du lässt mich nicht aus den Augen, aber nicht liebevoll, sondern prüfend. Du ziehst mich vor dein Gericht, so fühlt sich der Hiob. Beobachtet, beurteilt, gerichtet, verurteilt. Und als müsste er es Gott sagen, du musst doch wissen, Herr, du musst doch wissen, dass ich als Mensch unrein bin und dass niemals etwas wirklich Reines, Vollkommenes von mir ausgehen kann. Kann es nicht. Ich bin und bleibe Mensch und Mann. Im Voraus, das ist so ein Stück Fatalismus jetzt, im Voraus setzt du fest, Herr, wie alt ich werde, auf Tag und Monat hast du das beschlossen. Du bestimmst die Grenzen meines Lebens, ich kann und darf sie niemals überschreiten. Schau weg von mir, Herr, schau weg. Lass mich in Ruhe, lass mich einfach nur in Ruhe und gönne mir ein ganz klitzekleines bisschen Lebensfreude, nicht das, was ich hatte. Ein kleines bisschen. Verbirg mich doch unten bei den Toten. Versteck mich, bis dein Zorn vorüber ist. Da wünscht sich der Hiob jetzt einfach, dass sich der Erdboden auftäte und ihn verschluckte. Es ist nicht mehr zu ertragen. Solche Situationen, ich weiß nicht, ob jeder von uns sagen könnte, kenne ich, habe ich schon erlebt. Einzelne unter uns ganz bestimmt, dass sie sich gewünscht haben, die Erde würde sich auftun und sie wären einfach weg. Weil das, so wie es jetzt gerade ist, ist nicht mehr zu ertragen. Das ist natürlich wirklich eine Grenzerfahrung, eine absolute Grenzerfahrung, die auch niemandem zu wünschen ist. Versteck mich, betet Hiob, versteck mich, bis dein Zorn verraucht ist. Bis diese Wut, die du hast, weg ist. Und dann mit so einem ganz kleinen bisschen Licht an der Horizontlinie. Bestimme doch, Herr, wie lange ich warten muss, bis du mir deine Güte wieder zeigst. Sag's mir, wie lange es noch dauert. Wenn ich weiß, woraufhin ich aushalten muss, dann kriege ich es hin. Aber sag mir das, Herr, dieses Unbestimmte, das macht alles noch viel schwerer und schlimmer. Und dann malt sich der Hiob selber so ein paar Bilder vor Augen, die ihn kräftigen. Du würdest rufen, Herr, und ich dir Antwort geben. Das wäre gut. Du würdest wieder Freude an mir haben und daran denken, dass ich dein Geschöpf bin. Das wäre so schön, Herr. Du würdest alle meine Schritte zählen. Aber jetzt so wie ein Vater, wenn er sein kleines Kind an der Hand führt, das gerade laufen gelernt hat, ganz achtsam schaut, dass das Kind nicht stolpert, nicht hinfällt, sich nicht irgendwie wehtut. So, Herr, würdest du mich führen, keine Liste meiner Sünden führen. Und für immer, das ist ein Bild der Erlösung, für immer würdest du die Schuld verschließen. Du decktest alle meine Fehler zu. Das ist ein uraltes Bild fürs Erlöstsein, lang bevor eine Messias-Hoffnung auf Jesus draufgelegt worden ist. Der Hiob in einer Zeit, wo viele Menschen um ihn herum alle möglichen Götter angebetet haben, jeden für ein bestimmtes Anliegen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann ist die Götterstatue entsorgt worden und man hat eine andere hingestellt in der Hoffnung, das funktioniert dann. Und dieser Hiob, der bringt es hin, sich auf diesen einen Gott einzulassen, aber mit allen Emotionen, mit fast umschmeichelnden, mit Sehnsucht nach Zuneigung, Sehnsucht nach Liebe, aber auch mit Enttäuschung, mit Wut, mit Frust, mit Leere, mit allen Emotionen. Und wenn ich von dem Hiob was lerne, wobei ich mich natürlich immer dabei erwische, mir zu wünschen, dass mir sowas nie widerfährt, nie, dass ich bis auf mein nacktes Leben alles hergeben muss. Aber wenn ich von Hiob was lerne, dann dieses Hadern, Streiten mit Gott, Schreien, Heulen, Hoffnungen formulieren, alle Emotionen. Es gibt keine Tabus, es gibt keine Verbote Gott gegenüber. Dieses Durchgehen durch Leidenszeiten hat ganz viele Farben. Und letztendlich ist diese Geschichte von Hiob, auch wenn sie natürlich einen Übermenschen darstellt, eigentlich eine Mutmachgeschichte. Denn ganz zum Schluss kann Hiob sagen, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir haben ein Lied, das wir manchmal hier singen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über allem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das sagt sich der Hiob vor in einer Zeit, die sich so völlig anders anfühlt und holt sich immer wieder neu Kraft. Manchmal auch in Momenten, wo es einfach einen Nullanhalt an der Realität hat, scheinbar. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über allem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das ist das, was ich heute aus diesen Impulsen, aus diesem Hiob-Text denjenigen unter euch mitgeben möchte, die sich manchmal fühlen wie Hiob, irgendwo drin sitzen im Aschehaufen und das Gefühl haben, es ist alles weggebrochen um sie herum. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über allem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dem bin ich Kind und bleibe Kind. Und er hält mich an der Hand, selbst dann, wenn ich meine, ich empfinde es nicht. Amen. Herr unser Gott, mit dem Hiob stellst du uns eine wuchtige Figur vor Augen. Und wir könnten uns abwenden und sagen, alles zu groß, alles zu stark, alles zu heftig. Aber was in deinem Wort steht, steht da nicht umsonst. Es ist Ermutigung für uns, das zu sehen, dass selbst einer, der durch solche Tiefen geht, dich nicht verliert und erst recht du ihn nicht. Wer von uns das heute braucht, Herr, diese Zusage, dass du als Erlöser lebst, dem leg es ins Herz und mach ihn fähig, das, was er durchlebt, zu durchlaufen, ohne zu zerbrechen. Und lass ihn am Ende mit Hiob danken dafür, dass du bleibst, bewahrst und segnest. Und dass du beschenkst aufs Neue, mit anderem, als es vorher da war, aber auf jeden Fall mit Reichtum, mit vielen neuen Zeichen deiner Liebe. Wir beten gemeinsam zu dir, wie dein Sohn uns das gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.